das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Susanne Daubner.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen zum Wochenstart.
Einen schönen guten Abend.
Ja, heute ist Montag, ein womöglich entscheidender Tag bei den Verhandlungen für einen Frieden in der Ukraine. Zum Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj sind heute zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs nach Berlin gekommen. Außerdem die Spitzen von NATO und EU-Kommission. Und seit gestern schon die wichtigen amerikanischen Player bei diesem, man könnte fast sagen, Friedenspoker. Diejenigen nämlich, die aus Donald Trumps Ukraine-Plan einen Deal machen sollen. Seine Unterhändler Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Der US-Präsident hatte den Druck auf Selenskyj zuletzt noch einmal erhöht und ihn aufgefordert, einem Friedensabkommen mit Russland bis Weihnachten zuzustimmen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Über diesen außergewöhnlichen Tag in Berlin berichtet Dominik Hebestreit.
Es ist ein prall gefüllter Tag für den ukrainischen Präsidenten. Selenskyj führt fast im Stundentakt wechselnde Gespräche. Berlin ist die Bühne für internationale Verhandlungen, das Regierungsviertel gesichert und weiträumig abgesperrt. Größtenteils reden die Verhandler hinter verschlossenen Türen, vor allem die Amerikaner. Die US-Sondergesandten Witkoff und Kushner morgen nur hinter getönten Scheiben zu sehen. Bis Mittag verhandeln die USA und die Ukraine direkt, aber nichts dringt nach draußen. Danach trifft Selenskyj Bundespräsident Steinmeier im Schloss Bellevue. Wenig später ist er bei Bundestagspräsidentin Klöckner zu Gast. Und dann der Auftritt mit Merz beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum. Zu Beginn seiner Rede der Kanzler sichtlich ergriffen.
Manchmal wache ich morgens auf und ich denke einen kurzen Augenblick, ist das alles nur ein böser Traum? Und schon in derselben Minute wird mir klar, nein, das ist kein böser Traum. Das ist seit fast 4 Jahren ein täglicher Albtraum.
2 Tage in Folge intensive Verhandlungen. Bei bis zu 90% der Themen sei man sich einig, heißt es am Abend von den Amerikanern. Der Kanzler zuversichtlich wie nie.
Wir haben jetzt die Chance auf einen echten Friedensprozess für die Ukraine. Diese Pflanze ist noch klein, aber die Chance ist real. Es liegt jetzt nur noch an Russland, ob es gelingt, bis Weihnachten einen Waffenstillstand zu erzielen.
Ein Knackpunkt in den Verhandlungen sind Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die USA hätten sich in der Frage rechtlich gebunden. Wie genau, blieb zunächst offen. Heikel auch 2 weitere Fragen. Welche Gebiete die Ukraine bereit ist abzutreten und wie die EU mit beschlagnahmten russischen Vermögen umgehen will. Selenskyj offensichtlich zufrieden über das direkte Gespräch mit den Amerikanern. Es ist wichtig, dass ich die ukrainische Position persönlich vermitteln konnte. Aber alle sind bereit, produktiv zu arbeiten, um Lösungen zu finden, die die Ukraine respektieren und ein wirkliches Ende des Krieges näher bringen werden. Am Abend noch ein hochkarätiger Termin. Treffen europäischer Staats- und Regierungschefs im Kanzleramt. Dazu die Spitzen von EU und NATO. Lange Zeit unklar, aber auch die US-Vertreter Witkoff und Kushner sind dabei. Was folgt, ist eine Erklärung der Europäer. Eine multinationale Truppe soll einen möglichen Frieden sichern. Unter europäischer Führung und mit amerikanischer Unterstützung. Der vorläufige Schlusspunkt in einem durchgetakteten Tag.
Da ziehen wir also eine erste Bilanz und fragen nach bei Markus Preis in Berlin. Markus, 2 Tage mit intensiven Verhandlungen. Ist eine Waffenruhe denn nun in greifbare Nähe gerückt?
Also ich denke, die Töne waren auf jeden Fall etwas optimistischer, aber wir haben solche Momente ja schon den ein oder anderen im Verlaufe dieses Krieges erlebt und wir sind immer noch nicht bei einer Waffenruhe. Von daher muss man da vorsichtig sein. Was ein bisschen optimistisch stimmt, ist, dass auch der amerikanische Präsident Donald Trump heute Abend noch bei diesem Abendessen der Regierungschefs zugeschaltet war. Es war eine kurze Begrüßung, die es da gab, und ein kleiner Austausch. Und Donald Trump hat sich dann im Weißen Haus auch noch mal dazu geäußert. Er hat gesagt, mit dem ihm eigenen Optimismus, dass man vielleicht noch nie näher dran war an einem Waffenstillstand als jetzt gerade. Er hätte den Eindruck, dass die Europäer, aber auch Russland, diesen Krieg beenden wollten. Aber er hat dann auch wieder hinzugefügt, dass sich das eben auch häufig geändert habe schon in der Vergangenheit. Also etwas, was man als Beobachter auch schon erlebt hat.
Und Markus, europäische Staats- und Regierungschefs haben nun offenbar angekündigt, eine multinationale Truppe in die Ukraine zu schicken. Heißt das also, die Bundeswehr schickt Soldatinnen oder Soldaten in die Ukraine?
Also das kann man da so nicht rauslesen. Es gibt diese Erklärung, da heißt es, dass Europa bereit sei, eine multinationale Truppe auf Basis der Koalition der Willigen, also da sind sehr viele Wenns drin, zu führen. Insgesamt muss man dazu sagen, multinational heißt nicht unbedingt nur europäisch, sondern es können auch andere Länder sein. Es gab im September schon mal ein Treffen in Paris, da hat der französische Präsident gesagt, dass sich das 26 Länder vorstellen könnten, an so einer Truppe sich zu beteiligen. Wer genau das ist, muss man sehen. Aber im Endeffekt muss man eben auch sagen, wozu soll diese Truppe eingesetzt werden? Unter anderem, um eben die ukrainische Armee auszubilden und in einen besseren Zustand zu versetzen oder beispielsweise auch um die Meere zu sichern. Also da sind sehr, sehr, sehr viele Wenns. Was sicher eine Rolle spielt, ist, dass wenn man als Europa immer sagt, wir wollen eine Rolle spielen, dann kann man, so wichtig das war, nicht nur den Tagungsort anbieten, sondern muss man natürlich auch zu weiteren Schritten bereit sein. Aber das große Wenn an dem Ganzen ist natürlich noch, ob Russland sich überhaupt in so einer Situation auf einen Vertrag einlassen würde.
Vielen Dank nach Berlin, Markus Preis, und damit direkt weiter nach Moskau, Ina Ruck. Ina, Donald Trump sagt also, Zitat, ein Deal, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sei näher denn je. Außerdem habe er Trump bereits gerade eben direkt mit Putin gesprochen. Was hörst du dazu aus Moskau?
Genau das wird hier auch zitiert von allen großen Medien. Trump habe mit Putin telefoniert. Man beruft sich da aber auf Trump. Von russischer Seite ist da keine Bestätigung da bisher. Hier hat man ja gesagt, man reagiert erst, wenn man offiziell von den Amerikanern informiert worden ist. Ob das jetzt bereits war, wissen wir nicht. Nun ist es hier aber auch schon nach Mitternacht. Ich denke, dass wir hier vor dem Mittag erstmal nichts hören werden aus Russland.
Welche Punkte wären denn aus russischer Sicht überhaupt verhandelbar?
Bislang war kein Punkt verhandelbar. Und wenn wir jetzt uns mal anschauen, was da heute besprochen wurde, Waffenstillstand ist etwas, was Russland immer abgelehnt hat. Putin hat immer gesagt, er wolle keinen Waffenstillstand. Das gäbe der Ukraine nur die Möglichkeit, sich auszuruhen und dann stärker wieder rauszukommen. Man arbeite an einer endgültigen Lösung, also nicht das, was da heute in Berlin offenbar besprochen wurde. Ein anderes Thema sind die internationalen Truppen. Da hat Putin im September offenbar auf den Vorschlag von Macron ja auch gesagt, er sehe überhaupt keinen Sinn in internationalen Truppen auf dem Gebiet der Ukraine, solange die Kämpfe noch fortgeführt würden, wären die dann legitimes Ziel für Russland. Und wenn es denn eine endgültige Friedenslösung gäbe, dann gäbe es auch keinen Sinn mehr für solche Truppen. Also man brauche die nicht. Recht harte Worte waren das damals. Und ein anderes großes Thema sind natürlich die besetzten Gebiete. Da war Russland bislang sehr hart. Sieht ja als russisch an, auch Gebiete, die es gar nicht vollständig besetzt hält bislang. Und da hieß es immer, die sind schon in der russischen Verfassung, da geben wir nichts ab. Wie man das überwinden will, da bin ich gespannt. Das werden wir vielleicht ja als Vorschlag hören von der amerikanischen Seite. Dann, wenn die aus Berlin mit ihren Nachrichten auch nach Moskau kommen, werden wir sehen, wann das passiert.
Dankeschön, Ina Ruck in Moskau. Ja, wie muss man diese aktuelle Entwicklung zum heute diskutierten Friedensplan nun einordnen? Das wollen wir vertiefen mit der Politikwissenschaftlerin Nicole Deitelhoff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Bundeskanzler Merz klang heute überaus positiv. Erstmals seit Kriegsbeginn sei ein Waffenstillstand vorstellbar und auch US-Präsident Trump scheint zufrieden. Könnten die Berlin-Gespräche nun einen Wendepunkt darstellen?
Also ich glaube, es sind nicht allein die Berlin-Gespräche, aber es sind die letzten Wochen. Wir sehen tatsächlich eine Dynamik, also Bewegung zwischen den Konfliktparteien, auch zwischen den Unterstützern der Konfliktparteien, die wir so in den letzten fast 4 Jahren nicht gesehen haben. Die Berlin-Verhandlungen, also die letzten 2 Tage, haben das noch einmal angeschoben. Sie könnten vor allen Dingen bewirkt haben, dass innerhalb der sehr, ja nicht zerstrittenen, aber doch untereinander eher mit Misstrauen mittlerweile behafteten Gruppe, das heißt USA, Europa, Ukraine, sich so etwas wie eine gemeinsame Position herausschält. Das wäre tatsächlich ein grundlegender Fortschritt und könnte Verhandlungen beflügeln.
Aber an der Ausgangslage hat sich ja wenig geändert. Russland bleibt bisher zumindest bei seinen Maximalforderungen und besteht weiterhin auf Gebietsabtretungen, also den Donbass. Wie kann man da überhaupt zusammenkommen?
Ja, Russland bleibt bei diesen Maximalforderungen. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Russland überhaupt dabei bleibt. Also tatsächlich diese Gespräche noch nicht für völlig obsolet erklärt hat, wie das in der Vergangenheit meistens nach kurzer Zeit der Fall war. Hier hält man sich immer noch das Türchen offen. Man ist immer noch bereit zu verhandeln, im Gespräch zu bleiben. Das ist schon einmal mehr. Wenn es konkret um die Gebietsabtretung geht, dann ist ja so etwas wie diese Sonderwirtschaftszone im Gespräch, zumindest für den Teil von Donetsk, der noch nicht von den Russen besetzt ist.
Was
und
genau,
da kann man natürlich zum Beispiel über Lösungen wie eine
Sonderwirtschaftszone, Entschuldigung, wenn Sie das einmal näher erklären.
Ja. Wir haben ja in der Region Donetsk 30% des Territoriums nach wie vor nicht von den Russen besetzt. Das aber die Russen für sich beanspruchen. Die USA haben einen Vorschlag eingebracht, dass man in diesem Territorium eine sogenannte Sonderwirtschaftszone einrichten könnte. Das heißt, eine demilitarisierte Zone, aus der sich die beiden Konfliktparteien zurückziehen, die unter eine Sonderverwaltung gestellt werden könnte. Das ist sehr vage gehalten und das hat den guten Grund, dass man eben versuchen will, hier eigentlich einen Kompromissraum auszuloten. Was man machen könnte, wäre beispielsweise, dass die Vereinten Nationen, die mit sowas Erfahrung haben, diese Zone dann zivil verwalten können, das heißt Recht und Ordnung für diese Zone bereitstellen könnten, für einen Zeitraum, sogar für mehrere Jahrzehnte, bis man aus dieser Konfliktsituation eigentlich herausgewachsen ist und man das dann einer dauerhaften Lösung zuführen kann. Über ein Referendum oder aber auch über eine internationale Völkerrechtskommission beispielsweise.
Aber an diesem Punkt muss man ja erst einmal kommen. Ein weiterer Knackpunkt für die Ukraine sind ja Sicherheitsgarantien. Laut Präsident Zelensky haben die USA die nun erklärt, ähnlich dem Artikel 5 des NATO-Vertrages. Aber was sind die denn überhaupt wert unter einem Präsidenten Trump?
Ja, das ist eines der ganz großen Probleme. Alleine auf die USA wird sich die Ukraine natürlich nicht verlassen, nach den Erfahrungen, die man auch in den letzten 9 Monaten mit ihm gemacht hat. Und trotz all der positiven Signale, die jetzt auch aus Kiew Richtung Washington gekommen sind, dass man sagt, die USA sind ein ganz vitaler Partner und all das. Deswegen geht es darum, dass man die Europäer genauso mit in diese Sicherheitsgarantien hineinzieht. Wir haben heute von dem Vorschlag einer multinationalen Truppe für die Ukraine gehört, die die Ukraine unterstützen soll. Aber am Ende des Tages wird es darum gehen, sind die Europäer bereit, die Ukraine finanziell und militärisch so zu unterstützen, dass sie sich selber so aufstellen kann, zukünftige russische Angriffe abzuwehren? Und sind die Amerikaner bereit, in die Luftverteidigung, das heißt in die Luftabwehr der Ukraine, so zu investieren oder auch mitzuhelfen, dass Russland keinen neuen Angriff wagen wird? Das heißt, das hier ist nichts, was man alleine den USA anvertrauen wird, sondern es ist etwas, wo man die Europäer ganz vorne bei sehen wird. Die Europäer bewegen sich in diese Richtung, auch wenn es darum geht, wie man mit dem eingefrorenen Vermögen der Russischen Föderation in der EU umgehen wird. Das sind erste Signale, aber es müssen natürlich Taten folgen.
Wie sehr ist Europa mit diesem hochkarätigen Treffen in Berlin denn heute aus der Defensive gekommen am Verhandlungstisch über die Zukunft der Ukraine?
Ja, das ist vielleicht schon der wesentliche Erfolg oder der erste Erfolg, den man tatsächlich nennen kann. Wenn wir uns mal noch mal die letzten Monate vor Augen führen, dann war es ja eigentlich immer so, dass Trump oder Putin eine Initiative ergriffen haben und die Europäer dann strampeln mussten, um irgendwie wieder reinzukommen, um sich wieder an den Tisch zu bringen. Und diesmal ist es tatsächlich geglückt, dass die Europäer wieder in die Initiative gekommen sind. Sie haben diese letzten zwei Tage gestaltet und sie haben die ganz offenbar sehr erfolgreich gestaltet. Das ist auch ein großer Erfolg des Bundeskanzlers, das muss man so sagen.
Dankeschön für dieses Gespräch und Ihre Einschätzungen. Nicole Deitelhoff vom Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Dankeschön.
Sehr gern.
Und zu den Ukraine-Gesprächen in Berlin hat unser ehemaliger Russland-Korrespondent Demian von Osten folgende Meinung.
Was da gestern und heute in Berlin diplomatisch passiert ist, das macht ein bisschen Hoffnung. Eine starke ukrainische Armee wollen die Europäer und die USA fördern. Sie schreiben sogar von einer multinationalen Truppe für die Ukraine, wollen eventuell sogar eigene Truppen schicken, wenn die Ukraine wieder angegriffen wird. Es sind nur Absichten, die erklärt sind, aber es wären weitreichende Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Es ist ein gewisser Erfolg für den Kanzler und seine Regierung, dass er diese Ukraine-Gespräche nach Berlin geholt hat. Es reicht halt nicht, immer nur zu sagen, es gehe um die Zukunft Europas und gleichzeitig nur wenig auf dem Weg hin zu einem Frieden zu unternehmen. In Berlin gestern und heute diese Plattform für Verhandlungen zu bieten, das war richtig. Anerkennen sollten wir aber auch die Rolle von Donald Trump und seinen Verhandlern. Sie treiben die Gespräche auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine offenbar mit Nachdruck voran und zwingen auch uns, neue Wege zu überlegen. Auch das ist sehr gut. Soweit das Positive. Aber jetzt müssen wir auch realistisch bleiben. Beschlossen ist nichts, es sind nur Vorschläge und es sind Vorverhandlungen. Der mühsame Versuch, Europa, die USA und die Ukraine auf eine Linie zu bringen. Und auch das hat man, vor allem bei der Frage der möglichen Gebietsabtretungen, nach wie vor nicht geschafft. Danach folgen erst die eigentlichen Verhandlungen mit Moskau, der Partei, die den Krieg begonnen hat, mit einem russischen Präsidenten, der nach wie vor so gut wie keine Kompromissbereitschaft zeigt. Das sollten wir heute ganz realistisch im Kopf behalten und dürfen doch die positiven Entwicklungen dieser zwei Tage in Berlin mit neuer Hoffnung anerkennen.
Soweit die Meinung von Demian von Osten. Wir schauen nach Australien, wo auf die berühmte Oper von Sydney heute der jüdische Chanukka-Leuchter projiziert wurde, in Erinnerung an die Opfer des Terroranschlags gestern. Viele wollten am berühmten Bondi Beach von Sydney eigentlich ausgelassen feiern, das Lichterfest Chanukka, und dabei symbolisch Licht in die Finsternis bringen. Aber sie erlebten das Gegenteil, als sie von zwei Angreifern, mutmaßlich Vater und Sohn, mit Schusswaffen unvermittelt angegriffen wurden. 16 Menschen sind tot, darunter einer der Attentäter, und mehr als 40 wurden verletzt. Über ein Land im Schock, das gleichzeitig einen besonderen Mann feiert, der noch Schlimmeres verhindert hat, Karen Münster.
Blumen für den Helden von Sydney. Denn eine mutige Tat hat vielleicht vielen Menschen das Leben gerettet. Gestern, früher Abend, Ortszeit. Ahmed Al-Ahmed entwaffnet einen der Angreifer. Er selbst wird dabei verletzt. Am Tag danach hochrangige Politiker am Krankenbett und Eltern voller Stolz. Mein Sohn war schon immer mutig und hilft anderen. Er sah, wie sie starben, wie Menschen ihr Leben verloren. Und als dem Mann die Munition ausging, nahm er ihm die Waffe ab, wurde aber selbst getroffen. Wir beten, dass Gott ihn für uns beschützt. Absperrband, wo die Wellen brechen. Am sonst so fröhlichen Bondi Beach, Trauer und Entsetzen. Leben sind beendet, Welten zerstört, alles hat sich verändert. Nichts wird mehr so wie vorher. Das hat dieses Land grundlegend verändert. Die Attentäter, laut Ermittlern Vater und Sohn. Der Vater soll vor 27 Jahren mit einem Studentenvisum nach Australien gekommen sein. Der Sohn soll Kontakt gehabt haben zu islamistischen Extremisten, so australische Behörden. Die Ermittlungen laufen, die konkreten Motive noch unklar. Regierungschef Albanese zieht Konsequenzen, will nun unter anderem die Laufzeit von Waffenlizenzen befristen. Strengere Waffengesetze inklusive einer Begrenzung der Anzahl von Waffen, die genutzt oder ausgestellt werden können. Am Abend treffen sich erneut hunderte Menschen und entzünden die zweite Chanukka-Kerze. Währenddessen liegen noch viele Verletzte in den Krankenhäusern. Auch Ahmed al-Ahmed, der Passant, der zum Helden wurde. Für ihn gibt es inzwischen einen Spendenaufruf. Eingegangen sind bislang etwa 1,5 Millionen australische Dollar, also umgerechnet etwa 850.000 Euro.
Und wir bleiben im Ausland und schauen nach Südamerika. Chile hat gewählt und wird künftig einen anderen politischen Kurs einschlagen. Mit Wahlsieger José Antonio Kast gibt es in Zukunft einen rechtskonservativen Präsidenten mit deutschen Wurzeln. Mit seinem Erfolg rückt ein weiteres zentralamerikanisches Land nach rechts. In Ecuador regiert seit wenigen Monaten der Rechtspopulist Daniel Noboa. In Bolivien endete im November mit dem Wahlsieg von Rodrigo Paz eine fast 20-jährige sozialistische Ära. In Argentinien regiert mit Javier Milei ein Rechtspopulist und in Paraguay steht der konservative Santiago Peña an der Spitze des Landes. Über den Rechtsruck in Chile berichtet Xenia Böttcher.
Der Regierungswechsel wird reibungslos. Das ist die Botschaft, als der abgewählte Präsident Boric seinen gewählten Nachfolger José Antonio Kast für erste Gespräche empfängt. Denn nicht wenige sprechen von einer Zäsur. Fuera comunistas. Kommunisten rausrufen einige seiner Anhänger direkt nach dem Wahlsieg. Hier und da sind Bilder des ehemaligen chilenischen Militärdiktators Pinochet zu sehen. Kast gilt als politisch rechts. Im Wahlkampf hat er eine Politik der harten Hand versprochen. Wir müssen konsequent sein. Gegen die Kriminalität, die Mafia, die Straflosigkeit und die fehlende Kontrolle. Kast ist deutschstämmig. Sein Vater, ein Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied, ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile ausgewandert. Kast selbst hat 9 Kinder, gilt als strenger Katholik, ist strikt gegen Abtreibung. Im Wahlkampf hatte Kast versprochen, die illegale Migration zu beenden und das Thema mit der gestiegenen Kriminalität verbunden. Tatsächlich hat die Migration besonders durch Venezolaner zugenommen. Auch ist die Kriminalität in manchen Bereichen angestiegen. Chile gilt jedoch noch immer als eines der sichersten Länder Südamerikas. Dennoch, der Wahlkampf mit der Angst war erfolgreich. Es geht hier auch um ein weltweites Phänomen. Es geht um eine Politik, die ihre Legitimität nicht auf der Grundlage von Ideen und Programmen sucht, sondern die Wahlen gewinnen will, indem sie Hass schürt. Die für das linke Parteienbündnis angetretene Kandidatin Jara unterliegt deutlich. Vor 6 Jahren noch galt der linksgerichtete Boric als Hoffnungsträger im Land. Über Wochen protestierten damals bis zu 1 Million Menschen für ein neues Chile mit mehr sozialer Gerechtigkeit. Zwar wird der Mindestlohn erhöht, doch die Lohnungleichheit bleibt drastisch und die Wirtschaft stagniert. Eine verpasste Chance, so sehen es heute Menschen, die damals protestiert haben. Die normalen Leute, der einfache Mann von der Straße, wählte gestern Boric und heute Kast, schlicht weil es einfach kein besseres Angebot für einen echten Wandel gibt. Glückwünsche erreichen Kast von der US-Regierung. Der Kontinent wird konservativer. Glückwünsche deshalb auch aus Argentinien und Bolivien. Gemeinsam verfügen die 3 nunmehr wirtschaftsliberal geführten Länder über die größten Lithiumvorkommen der Welt. Eine gefragte Ressource für Smartphones und Autobatterien. Die Wahl von Kast, ein Einschnitt. Die Chilenen haben für einen radikalen Richtungswechsel gestimmt.
Und Stichwort Autobatterien. Zurück nach Europa kommt das Aus vom Verbrenner aus, also für Neuwagen in der EU ab 2035. Morgen will die EU-Kommission ihre Vorschläge dazu vorlegen. Die ursprünglich geplante 100-prozentige Abkehr vom Verbrennermotor könnte also kippen. Wie der Umstieg auf Elektromobilität auch ohne Verbote klappen kann, das zeigt ein Blick hierhin in Norwegen. Mit seiner weiten Fjordlandschaft fährt inzwischen fast jedes neu zugelassene Auto elektrisch. Wie das skandinavische Land das geschafft hat, wollte Arne Bartram wissen.
Wenn Christian Jädecke in Oslo zur Arbeit fährt, steigt er in sein E-Auto. Der Deutsche lebt schon seit ungefähr 20 Jahren in Norwegen und findet, beim Verkehr hat sich das Land zum Besseren verändert.
Der große Unterschied ist, dass die Stadt stinkt nicht mehr. Das war früher ganz klar so, dass wenn man an einem kalten Wintertag aus der Tür ist bei uns oben, dann hat man gerne den Diesel und den Dunst schon immer in der Luft geschmeckt.
Inzwischen riecht und sieht man Diesel- und Benzinerautos auf Norwegens Straßen immer seltener. Bei den Neuwagen jagt dagegen ein E-Auto-Rekord den nächsten. Im November waren bereits 96% voll elektrisch. Diese Trendwende haben die norwegischen Politiker vorangetrieben. Sie haben früh auf das E-Auto gesetzt, damit der Verkehr im Land weniger klimaschädliches CO2 verursacht. Dafür haben sie Steuern für E-Autos gesenkt, für Verbrenner massiv erhöht. Die Händler haben ihr Sortiment angepasst. Das Wichtigste ist, dass unsere Politiker langfristig gedacht haben. Sie haben über Parteigrenzen hinweg zusammengearbeitet und auch wechselnde Regierungen haben am E-Auto festgehalten. Diese Verlässlichkeit hat mit dafür gesorgt, dass inzwischen auch die Privatwirtschaft massiv in Ladeinfrastruktur investiert. Auch auf dem Land gibt es fast überall Schnellladesäulen mit Strom, der nur etwa halb so teuer ist wie in Deutschland. Denn Norwegen setzt vor allem auf günstige Wasserkraft statt fossile Energie.
Hier waren vorher nur Benzinsäulen und dann haben sie zwei Tanks ausgebuddelt und weggemacht und haben sie dann hier mit den elektrischen Ladern ersetzt. Und hier sind häufig Taxis, die hier auch laden, weil die Taxis fahren eigentlich alle elektrisch jetzt.
Anders als in Deutschland gibt es in Norwegen keine großen Hersteller von Verbrennerautos, auf die die Politik Rücksicht nehmen musste. Der norwegische E-Auto-Verband ist sich sicher, der Umstieg kann aber auch woanders klappen, wenn die Politik zum Beispiel durch Subventionen den richtigen Anschub gibt. Am Ende geht es immer ums Geld. Man muss sicherstellen, dass die E-Autos bei den Preisen konkurrenzfähig sind. Es gibt keinen Grund, warum E-Autos sich nicht in jedem europäischen Land durchsetzen könnten. Inzwischen schafft Norwegen seine E-Auto-Subventionen Schritt für Schritt sogar wieder ab. Denn das Ziel, dass keine neuen Verbrenner mehr zugelassen werden, ist fast erreicht. Ganz ohne Verbot.
Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten an diesem Tag mit dir, Susanne.
Der ehemalige Gesundheitsminister Spahn hat erneut sein Krisenmanagement in der Corona-Pandemie verteidigt. Vor der Enquete-Kommission des Bundestages sagte er, oberstes Ziel sei es gewesen, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Spahn wird vorgeworfen, viel zu viele Masken eigenmächtig zu überhöhten Preisen beschafft zu haben. Ein Großteil der Masken im Wert von 5,9 Milliarden Euro musste vernichtet werden. Ob Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt. Die Zahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht, zum dritten Mal in Folge. Waren es 2019 noch 55.500 Fälle, stieg die Zahl laut Statistischem Bundesamt binnen 5 Jahren auf 72.800. Das ist ein Anstieg um 31%. Etwa jedes zweite betroffene Kind war jünger als 9 Jahre. Die Meierwerft mit Standorten im niedersächsischen Papenburg und in Rostock-Warnemünde hat einen Großauftrag im Wert von bis zu 10 Milliarden Euro an Land gezogen. Die Schweizer Reederei MSC Cruises will dort mehrere Kreuzfahrtschiffe bauen lassen. Damit ist die Werft auf Jahre hinaus ausgelastet. Im vergangenen Jahr stand das Unternehmen noch kurz vor der Pleite und musste vom Bund und dem Land Niedersachsen gerettet werden. Hollywood-Regisseur Rob Reiner und seine Frau Michelle sind tot. Die Polizei in Los Angeles geht davon aus, dass sie ermordet wurden. Als dringend tatverdächtig gilt ihr gemeinsamer Sohn Nick. Das Ehepaar war tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden. Rob Reiner zählte zu den weltweit bekanntesten Regisseuren. Berühmt wurde er mit Filmen wie Stand By Me und Harry and Sally.
Nur noch 9-mal schlafen, dann ist schon Heiligabend. Tja, und dann kommt das Christkind vorbei. Allerdings hat es schon jetzt sehr viel zu tun, zumindest in Nürnberg. Denn seit es Ende November auf der Empore der Frauenkirche den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt eröffnet hat, da jagt ein Termin den nächsten. Aber Christkind werden kann nicht jeder und auch nicht jeder. Seit mehr als 50 Jahren wird eine junge Frau aus der Stadt dazu auserkoren und reist im doppelten Sinne beflügelt durch Franken. Gleichzeitig wohl einer der stressigsten Jobs der eigentlich besinnlichen Zeit. Patricia Reichel war mittendrin in Nürnberg und hat das Christkind begleitet.
Nein, du nicht. Sie muss lächeln, winken und den Kontakt auf engem Raum mögen.
Also das Lächeln ist schon anstrengend. Alleine, also auch wenn ich lächeln möchte, irgendwann fangen halt die Mundwinkel an. Einfach so, es tut halt dann irgendwann weh.
Hallo.
In ihrer Rolle als Nürnberger Christkind ist Nora Falk im Advent 4 Wochen für die Stadt unterwegs. Dafür wird die 16-Jährige extra einen Monat von der Schule freigestellt.
Das Ganze ist ein Ehrenamt, ja, aber irgendwie ist es ja schon Bezahlung, wenn man sieht, wie sehr sich die Leute freuen.
Nein, überhaupt nicht.
Und viele dürfen sich auf sie freuen. Insgesamt 170 Auftritte hat sie bis Weihnachten. Susanne Randl, die Betreuerin des Christkinds, sorgt für einen reibungslosen Ablauf an diesem durchgetakteten Tag. Erste Station am Morgen, ein Kindergarten.
Hallo. Wollt ihr meine Flügel sehen?
45 Minuten sind hier eingeplant.
Danke.
Zeit genug, um den Kindern aus dem goldenen Buch eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen.
Ohne diese Feder kann ich nicht richtig fliegen.
Diese Auftritte mag sie besonders. Sich auf Kinder einstellen fällt Nora leicht.
Dankeschön. Schaut mal, ich habe ja Flügel, also kann ich fliegen. Wollt ihr die Flügel mal anfassen? Wollt ihr mal gucken? Aber es ist ein Geheimnis.
Ein paar Minuten Pause und dann geht es zum nächsten Termin. Diesmal in eine Altenpflegeeinrichtung.
Hallo. Hey, hallo. Herzlich willkommen. Sehr schön, dass Sie da sind.
So, ihr Lieben, die Aufregung hat ein Ende.
Den Senioren trägt sie den Prolog vor. Das berühmte Gedicht, mit dem sie auch den Christkindlesmarkt eröffnet hat. Dafür hat sie extra Schauspielunterricht bekommen.
Sagen Sie mir nur mal kurz, ob Sie mich gut verstehen oder ob ich lauter sprechen soll. Und doch bleibt's alle Zeit, ihr Herren und Frauen, das Nürnberg, das ihr seid.
Für den Umgang mit alten und kranken Menschen und auch für ihren Einsatz in Obdachlosenunterkünften, Inklusionseinrichtungen oder Kinderkrebsstationen wird das Christkind im Vorfeld gecoacht.
Schauen Sie mal.
Diese Termine sind an der Tagesordnung.
Darf ich Ihnen auch noch einen Glücksstern geben? Der erste Teil war relativ normal und dann besuchen wir halt immer noch die Zimmer von Leuten, die zum Beispiel bettlägerig sind oder die jetzt auch tatsächlich im Sterben liegen. Und das ist dann wirklich nicht einfach auch für mich.
Wir müssen dein Kleid heute Nachmittag in die Reinigung geben.
Das ist total. Das goldene Gewand hat schon gelitten. Betreuerin Susanne Randl muss für den nächsten Tag das Ersatzkostüm besorgen. Neben ihr gehören auch 2 Fahrer zum Christkind-Team, die es von einem Einsatz zum anderen bringen. Heute müssen Kleid und Flügel noch halten. Vor allem, wenn die Kinder das Gewand so gerne mal berühren würden. Hunderte Kinder auf einmal. Alle wollen ihr nah sein. Eltern, Omas und Opas den Moment für die Ewigkeit festhalten. Da muss man als Christkind vor allem viel Geduld haben. Damit ihr die Menschen nicht zu sehr auf die Flügel treten und nichts passiert, ist einer der Fahrer immer in der Nähe und hat die Situation im Blick.
Sie ist ja wirklich jeden Tag da. Also von Montag bis Sonntag. Gut, ich und mein Kollege, wir können uns ab und zu mal abwechseln. Mal ist er alleine oder wir sind zu zweit, je nachdem. Aber ich wirklich nehme den Hut ab vor ihr, dass sie als junges Mädchen sowas freiwillig auch macht. Also habe ich riesen Respekt davor.
Bis zu 10 Auftritte hat das Nürnberger Christkind am Tag. Vor der nächsten Bühne warten schon 300 Kinder auf sie. Wenn sie mal einen Durchhänger hat, reißt sie sich trotzdem zusammen.
Zum Beispiel, wenn Kinder da sind oder so, die geben einem halt voll die Energie, weiter zu lächeln, weil die freuen sich auch und die grinsen dann alle rum. Und dann möchte man das ja selber auch machen.
Viele schöne Momente und viel Arbeit hat Nora als Nürnberger Christkind. Bis spätabends sammelt sie Wunschzettel ein und versucht natürlich, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen.
Tja, und von den Wünschen zum Wetter, Thomas, wird der Wunsch nach noch mehr Wintersonne denn wahr?
Ach, das klappt schon. Wenn das Christkind so freundlich lächelt, dann kann man ja gar nicht anders als Ja sagen. Ich habe mal das Bild von heute, also dass der Satellitenfilm seit den Vormittagsstunden, man sieht, wie sich die Wolken nordwärts bewegen. Hier bewegt sich übrigens gar nichts, das sind nämlich keine Wolken, das ist Nebel. Und man sieht, der ist ganz schön zäh, aber abseits davon war es natürlich ordentlich sonnig. Und das macht einen Unterschied bei Sonne, zum Beispiel in Lippstadt, in Aue oder Bad Wildbad, sind 2-stellige Werte drin gewesen, 11, 12, 13 Grad. Im Dauergrau in Straubing dagegen nur 0. Wobei man sagen kann, gut, das wäre eigentlich auch angemessen für die Jahreszeit. Die 11, 12, 13 sind natürlich zu warm. Wo fällt denn Regen in den nächsten Tagen? Auch das können wir mal europaweit schauen. Man muss wirklich europaweit schauen, weil im Norden regnet es, im Westen regnet es, im Süden regnet es. Das westliche Mittelmeer oder der westliche Mittelmeerraum, teilweise sehr kräftige Regengüsse in den nächsten Tagen bis Freitag. Bei uns in Deutschland tut sich gar nichts. Und in den nächsten Stunden natürlich auch nicht in Sachen Regen. Also nicht nennenswert. Wir haben ja diesen Nebel in der Südhälfte. Ansonsten morgen im Laufe des Tages kommt von Westen so ein paar Wolken. In den weiten Teilen bleibt es sehr sonnig. Aber hier ganz im Westen können so ein paar Nieselregentropfen mal rausgucken. Allzu viel ist es wirklich nicht. Der Nebel im Süden, der bleibt stellenweise doch ziemlich zäh. Und dann reden wir über Nachttemperaturen, die in Bayern bis auf minus 5, minus 6 Grad in so manchen Tälern absinken können, während wir am Niederrhein 8 Grad plus haben. Ja, und am Nachmittag dann 14 Grad. Dort, wo die Sonne scheint, sind drin im Dauernebel nur um 0 oder sogar minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten sind erstmal relativ unverändert und es bleibt weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Also da ist nichts mit Winter zu holen. Sonne immerhin.
Dankeschön, Thomas, du Wetterwunscherfüller. Das waren sie schon, unsere Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einer Doku, die positiv stimmt. Es geht ums Glück.
Und dabei um die Frage, worin das Geheimnis von Glück liegt.
Tja, und morgen Abend gibt es hier dann neue Tagesthemen für Sie. Dann mit Inko Zamperoni an dieser Stelle. Ihnen einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.